Schon die ersten Sätze dieses Romans wecken wohlige Gefühle. Eine Umarmung, märchenhaft, ahnungsvoll.
Nanu, wer fühlt denn da so herum im Zimmerinnern? Befühlt die Dinge mit Samthandschuhen, die silbern im Dunkel gleißen. Ein Spediteur? Aha, der Mond.
Jan Snela stimmt eine Melodie an, die Goethes berühmtes Mondgedicht anklingen lässt. Nur zu gern lässt man sich von dieser freundlichen Stimmung davontragen, um gleich krachend vor die Wand zu fahren, weil sich ungeschnittene Zehennägel, mollige Beine und Shorts mit Katzentatzenmuster ins silbrige Mondlicht schleichen. Das ist Hannes, Langzeitstudent, so lang, dass die Aufzählung seiner Studienfächer zur Herausforderung wird und der aktuell damit fertig werden muss, dass ihn seine Freundin Amanda, eine Biologiestudentin, gegen ein paar Schnecken eingetauscht hat. Schnecken der Art Elysia marginata, die sich bei parasitärem Befall selbst entleiben und die in einem Forschungslabor am anderen Ende der Welt, nämlich an der Frauenuniversität im japanischen Nara, in einem Aufzuchtbecken treiben. Die Entdeckung dieser Schneckenart wurde zum Schlüsselmoment für Autor Jan Snela.
Ja, das war ein glücklicher Zufall im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich tatsächlich an den Moment gar nicht mehr erinnern. Auf einmal war sie da. Und das Schöne an dieser Schnecke ist ja, dass es einfach eine reale Begebenheit ist, die sich liest und anhört wie Science Fiction.
Tatsächlich erinnert die Fähigkeit dieser Meeresschneckenart, ihren Körper hinter sich zu lassen, um als Kopf weiterzuleben, an gruselige Transplantationsfantasien. Kein Wunder, dass sich Hannes, der Antiheld dieser Geschichte, prompt von der Realität gegaslightet fühlt. Doch seine Verunsicherung geht tiefer. Seine Beziehung hängt an einem seidenen Faden, was seine Freundin so ausdrückt: Unsere Liebe soll ruhig mal weitersplittern. Für ihr Forschungsprojekt hat sich Amanda nach Japan abgesetzt. Hannes bleibt allein zurück mit den Mäusen Isidor und Isidora, mit Bergen japanischer Fachliteratur und mit einem Kühlschrank voll mit Miso-Paste, Bonzu-Soße und Tsukemono. Gewitzt hat Jan Snela seiner Figur eine Doppelbödigkeit verpasst, die zwischen männlicher und europäischer Ignoranz changiert. Ein kluger Kunstgriff auch, um nicht in die Falle gängiger Japan-Exotik zu fallen.
Diese ganze Kulturgeschichte des Japonismus, ne, diese Faszination von Japan, die ja eine berechtigte ist und eine produktive Anregung auch darstellt, dass ich das aber nicht einfach übernehme und mache, sondern dass ich eben in der Figur des mansplainenden Hannes, der eben diese Literatur, diese Japan-Literatur rezipiert, und zwar manisch rezipiert, könnte man sagen, um den Verlust Amandas zu kompensieren womöglich, dass er eben Amanda, die tatsächlich in dem echten, realen, heutigen Japan ist, damit torpediert, mit diesem Japan-Wissen, was sonst natürlich strukturierend für unsere Japan-Wahrnehmung ist. Und das war so meine Art, das nicht zu umgehen, aber kenntlich zu machen, dass es diesen Fundus an Vorstellungen gibt, die wir über Japan uns machen. Und Hannes mansplaint ihm von Deutschland aus, was Japan eigentlich ist.
Jan Snelas persönliche Verbundenheit mit Japan reicht weit zurück. Seit mehr als 20 Jahren studiert er japanische Lebensart, praktiziert Zen, hat er das Land mehrfach bereist. Für seinen neuen Roman hat er sich daher auch auf den Weg nach Nara gemacht, um den Schnecken und ihrer Entdeckerin in Japan einen Kennenlernbesuch abzustatten. Eine nachhaltige Erfahrung.
Ja, das war berührend, weil ich ja so viel schon mit dieser Schnecke zu tun hatte, aber ihr real noch nie begegnet war. Es war interessant, dass ich mir diese Schnecken viel größer vorgestellt hatte, als sie in der Wirklichkeit sind. Es war natürlich auch ein Laborbesuch und ein Besuch dieses Instituts und sehr viel Redebedarf. Das heißt, es gab nicht so diesen Moment, sich wirklich in die Schnecken zu versenken und wirklich innig mit ihnen zu werden. Der war mir nicht beschert, aber es war auf jeden Fall dieses Geräusch, diese Luftzufuhr, Blubbern und diese ganze Laboratmosphäre, in der diese Schnecken so ihr Leben leben, das ist etwas, was mich weiterhin durchströmt.
Kein Wunder also, dass diese enge Verbindung mit japanischer Ästhetik und Philosophie sich auch in der ganzen Konstruktion des Romans ausdrückt. Statt einer chronologischen Handlung wechselt die Erzählung, die sich an einem einzigen Tag ereignet, zwischen verschiedenen Ebenen, Perspektiven und Figuren. Jedes Fragment steht für sich, wird mit einem japanischen Kurzgedicht, einem Haiku, abgeschlossen, um dann auf eine magische Art doch wieder Anschluss an den nächsten Teil zu finden. Das Haiku, sagt Jan Snela, habe ihn schon von Jugend an fasziniert.
Das ist einerseits der Reiz dieses Formzwangs, dieses radikale Schema, 5, 7, 5 Silben, die Anbindung an die Natur, die Anbindung an nichtmenschliche Wesen. Für mich ist das Haiku tatsächlich ein Ort, an dem sich Menschen und Nichtmenschliches sehr pur begegnen. Und da es ja auch ein Buch ist, das sich mit den größten Problemen unserer Zeit zu beschäftigen versucht, also Artensterben und Klimakrise, für mich war das Haiku wirklich wie eine Linse, wie ein Werkzeug oder auch ein Ort, sich dem direkt auszusetzen eigentlich.
Ein pures Sein, in dem zugleich ein ganzer Kosmos aufschimmert. Jans Nehlers Haikus haben ganz eigene Qualitäten. Sie sind rätselhaft, charmant, radikal und vielfach einfach witzig. Wie zum Beispiel zwei Forscherinnen im stillen Labor, die Schnecken schweigen im Chor. Wie die Gezeiten durchströmt dieses Buch ein beständiger Rhythmus, der die Erzählung vorantreibt, um dann wieder im Moment zu verweilen. Es rauscht und blubbert. Suru Suru beschreibt das Schlürf-Schlürf der japanischen Nudelsuppe, während Amanda in ihrem Yokosako in ihrem Rucksack kramt. Und immer wieder rauschen ganze Wortkaskaden durch den Text.
Was ich immer versuche, ist, dass die Sprache auf sich selbst horcht, also auch auf ihren eigenen Rhythmus horcht und sich sozusagen dabei belauscht, wie sie ihren Sinn erzeugt. Und das ist ja natürlich viel Arbeit, weil sehr ich dem Rhythmus treu zu werden versuche, der für mich in dieser Bewegung liegt. Und gleichzeitig aber auch ein geduldiges Horchen und Warten auf das, was dadurch sich zeigt. Also es ist einerseits anstrengend und andererseits sehr lustvoll.
Ein Sprachspiel, das diesen Roman so hinreißend macht, voller Anklänge und Wunderkammern, unergründlich, weshalb man dieses Buch immer wieder lesen mag.